Stoff heute. Aus zwei Gründen. Erstens, weil ich relativ selten hierher komme. Zweitens, weil ich weiß, dass ihr motiviert seid. Und drittens, weil es aufgenommen wird. Ich denke, das könnt ihr alles noch schön miteinander studieren oder alleine oder wie auch immer. Ja, ich denke, dieses Zitat von Ellen White liegt uns noch in den Knochen. Gott ist bereit. Aber wir vielleicht nicht so allgemein für ihre Zeit, nicht unbedingt auf heute angewandt. Aber was bedeutet das eigentlich, dass wir nicht bereit sind? Ja, woran misst man das, ob man bereit ist oder nicht? Und das ist natürlich die Sorge, die wir haben als Christ, als Prediger sowieso, ja. Wie bereite ich meine Gemeinde vor? Wie bereite ich euch vor im Moment? Heute bin ich ja euer Prediger für ein paar Stunden. Und ich bin auf einen Text gestoßen, auf ein Gleichnis von Jesus, das vielleicht eine Antwort gibt oder zumindest ein Teil der Antwort ist. Das ist ein Gleichnis in Lukas, Lukas Kapitel 11. Bekanntes Gleichnis, Lukas Kapitel 11, ab Vers 5. Er sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Drei Akteure, ein später Gast, ein bittender Freund und ein eher unfreundlicher Gastgeber. Die klassische Anwendung, haben wir schon mal gehört, als Predigt bestimmt oder selber gespürt: Ich bin leer. Ich fühle mich ausgelaugt, wie der Bittende. Ich habe nichts vorzusetzen. Kennt ihr das? So eine Art geistlichen Burnout. So ein bisschen wie Elia am Horeb. Eine geistliche Bankrotterklärung, keine Lust, Zeugnis abzulegen. Ja. Ich kenne das auch als Prediger. Ich bin zwar nie von einer Gemeinde gestanden, wo ich gesagt habe: Liebe Geschwister, heute habe ich nichts zu sagen. Ich bin leer, betet für mich. Ist auch mal interessant, so eine, was heißt interessant? Das wäre einfach mal realistisch, wenn das der Fall wäre, dass jemand nicht unbedingt etwas aus dem Internet runterlädt und vorliest, sondern der Gemeinde sagt: Bitte betet für mich, ich bin leer. Ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet. Vielleicht würdet ihr sagen: Mann, endlich einer, der ehrlich ist. Aber wie demütig diese Auslegung klingen mag, ist sie nicht das, was Jesus meint. Warum? Warum? Erstmal, warum sind das nur Männer? Ich meine, normalerweise weiß der Mann nicht mal, ob Brot da ist im Haus, oder? Weißt du das? Du weißt das. Okay, das ist schon ganz gut. Also, ja. Also, ich finde im Kühlschrank gar nichts, sagt meine Frau. Gibt sogar ein Buch darüber. Männer finden nichts im Kühlschrank und Frauen können nicht rückwärts parken. Und ich finde nichts. Also, wenn ein Gast kommen würde und es gäbe eventuell ein paar Ungereimheiten in meinem Verhalten, weil Gastfreundschaft im Orient, das ist Frauensache. Warum kein Brot? Kein Brot. Hallo. Der Gast hier, der bittende Freund, will kein Fünfgang-Menü. Er will keine kroatische Mađarica oder was ihr einen leckeren Schwarzwälder Kirschtorte habt oder sowas. Er will einfach ein Stück Brot. Ich meine, das ist ein Grundnahrungsmittel. Damals hat man das Brot für den ganzen Monat gemacht. Da gehen die Frauen zum Hofen im Dorf und backen diese Fladenbrot da und das hält ewig in der Trockenheit. Also Brot muss es doch geben, meine Güte. Und dann, warum sagt dieser Mann, ich kann nicht aufmachen? Ich kann nicht aufmachen. Ich meine, um Mitternacht kommt ein Gast im Dorf. Könnt ihr euch das vorstellen? Da höre ich schon alle Hunde bellen. Eine Straße, die nächste, alle. Um Mitternacht ist einer. Alle gucken durchs Fenster. Und er ist bis zur Haustür gekommen. Wieso kann er nicht aufmachen? Hä? Meine Kinder schlafen. Meint ihr, die Kinder, die schlafen, die sind alle hellwach. Was ist los hier? Die Hunde, alles, klopft an der Tür. Wer ist das? Abgesehen davon, Mitternacht ist gar nicht so spät im Orient. Da fängt gerade der Tag an, so ungefähr. Ja, in Saudi-Arabien fängt man an, Abendbrot zu essen. In Spanien fast auch so. Also man muss nicht so weit gehen. Mitternacht ist nicht zu spät, auch wenn der Bräutigam in Matthäus 25 um Mitternacht kommt, das ist ganz normal. Und wenn ein Gast von weit her kommt, dann kommt er eben spät. Ja, es ist nicht nur die Bundesbahn, die Verspätung hat, auch die Kamele kommen manchmal ein bisschen spät an. Viele Fragen, oder? Ja, wenn wir uns das ein bisschen in die Situation versetzen, versuchen wir mal ein bisschen zu sehen, was da steht. Also Brot erstmal, Fladenbrot, Grundnahrungsmittel, auf Deutsch sagt man Abendbrot, Französisch ein Freund ist ein Copain, einer, mit dem ich das Brot teile. Und dann, was ist los? Wieso kein Brot? Wieso Mitternacht? Wieso? Also irgendwas stimmt nicht. Und vor allem, wieso reagiert dieser Mann so komisch? Der schlechte Gastgeber, nennen wir ihn mal so, schlechter Gastgeber. Und Jesus fragt auch, wer von euch würde? Das heißt also, er identifiziert uns mit diesem schlechten Gastgeber. Nicht mit dem bittenden Freund, nicht mit dem Gast von weit, sondern mit dem schlechten Gastgeber. Wer von euch würde so reagieren wie dieser muffiger, schlechter Gastgeber? Ich meine, niemand ist normalerweise so unfreundlich. Das ist im Orient nicht machbar. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, vielleicht ist er sauer. Steht auch hier im Vers 7, mach mir keine Unruhe. Das ist nicht so freundlich, einer zu sagen können, na, tut mir leid, ich habe kein Brot, ja, sorry. Ich kann nicht. Mach mir keine Unruhe. Oder ist er nur schlecht gelaunt? Oder hat Jesus da eine Botschaft für die Zuhörer? Ich denke ja, Jesus hat immer eine Botschaft. Also, der Gastgeber ist sauer. Warum? Ich erkläre es euch. Aus einem ganz einfachen, eine Kleinigkeit im Text, ich weiß nicht, ob ihr die gemerkt habt. Vers 5. Wenn jemand unter euch einen Freund hat. Habt ihr einen Freund? Also wenn ich meine Frau sagen würde, ich habe eine Freundin, da gibt's Ärger. Wenn ich sagen würde, ich habe einen Freund, da würde ich vor den Ausschuss vielleicht kommen. Das ist heute so ein bisschen zweideutig. In der Zeit der LG und so weiter. Man benutzt das Wort Freund eigentlich ganz selten in Deutsch, oder? Man sagt ein Bekannter, ein Kumpel. Aber Freund, das ist so ein bisschen so schlecht besetzt. Nein? Nö, brauche ich nicht? Okay, gut, habe ich was gelernt. Genau, da sagst du ein guter Freund, dann wäre schon besser. Oh ja, genau, was Besonderes. Ein guter Freund, sagt man ja. Man sagt selten ein schlechter Freund. Ein guter Freund, ja. Übrigens, in der Bibel kommt das Wort Freund sehr selten vor. Ja. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn. Weil Freund, das ist tatsächlich doch etwas Besonderes. Also wenn schon ein guter Freund. Und jetzt pass mal auf, was hier steht. Lieber Freund, mein Freund ist vorbeigekommen. Habt ihr gemerkt? Du bist ein Freund, aber er ist mein Freund. Das ist ein bisschen wie bei den Kindern an manchmal, ne? Und das ist im Orient eine totale Beleidigung. Wieso bin ich ein Freund und er ist dein Freund? Ich möchte dein Freund sein. Das ist Beleidigung. Deswegen reagiert er schon ein bisschen sauer. Dann, er wirkt so ein bisschen verachtend. Vielleicht mit Recht. Wieso hast du kein Brot? Kannst du nicht wirtschaften, dass kein Brot zu Hause hat? Was wirst du morgen früh deinen Kindern geben? Hallo? Ja? Bevor sie in die Schule gehen, gibst du denen einen Skorpion oder sowas? Oder einen Stein? So ein bisschen bist du so törig wie die Tussis da in Matthäus 25, diese fünf, die nicht mal Öl haben, bis der Bräutigam kommt. Vielleicht kommt dieser Bittende nicht zum ersten Mal, vielleicht kommt er einmal die Woche. Nach dem Motto, ja, ich brauche Brot, ich gebe es ihr wieder. Und dann, ja, irgendwann, aber bringt nie was. Und manche Menschen stören einfach. Es gibt Menschen, die stören. Man nennt das in Griechisch Koinos. Apostelgeschichte 10, da sagt Petrus, ich habe noch nie etwas Unreines und Gemeines gegessen. So komisch. Gemeines Wort Koinos. Was wir auch in Markus 7 haben, Menschen, die sich mit unreinen Händen essen. Das ist nicht unrein, sondern Koinos heißt eigentlich schmutzig. Aber im Sinne zweite Wahl. Ja, das wäre das deutsche Wort. Zweite Wahl. Menschen zweiter Klasse. Cornelius ist ein Mensch zweiter Klasse, weil er kein Jude ist, er ist nicht beschnitten und so weiter. Und es gibt einfach Menschen, die sind zweite Wahl. Ja, Jakobus sagt zu Recht, wenn jemand in die Gemeinde käme, also in die Versammlung, und da hat natürlich einen super Mantel und parkt sein Bentley vor der Tür und so, da würden wir natürlich alle so. Aber wenn so ein, vielleicht ein armer Mann kommt, der nie so gut riecht und ist, ja, da setzt sich irgendwo, ja. Nach dem Gottesdienst geben wir dir 2 Euro, sag ihm 2 lieb und vielleicht geben wir die 2 Euro gleich, damit er bloß weggeht, ja. Ich übertreibe natürlich ein bisschen, aber ich denke, wir kennen das. Es gibt einfach Empathie und Sympathie und Antipathie. Es gibt einfach Menschen. Und vielleicht ist es so ein Mensch, der stört einfach. Dann dieser schlechte Geistgeber, er ist also sauer, er ist verachtend, er ist bequem. Vielleicht war er gerade am Einschlafen. Kennt ihr das? Er ist gerade am Einschlafen und boah, da klingelt's. Oder der Hund oder Telefon, was auch immer. Und? Vielleicht einfach faul. Menschen, die sind von Natur aus faul. Die Bibel sagt, der Faule spricht, es gibt einen Löwe da draußen. Sprüche 22, 13. Vielleicht einfach keine Lust. Einfach keine Lust. Sauer, weil er nicht der Freund ist. Verachtend, das ist so ein komischer Typ. Kann nicht wirtschaften und so weiter. Zweite Klasse. Oder, ich habe einfach keine Lust. Warum darum? Und dann sagt Jesus, wer unter euch ist so? Also das Thema ist nicht geistliches Ausbrennen, sondern wer von euch? Und ich habe versucht, das anzuwenden, wie das ist, wenn Leute mich stören. Kennt ihr das Gefühl, dass ihr stört? Machen wir umgekehrt. Ich glaube, ich habe letztes Mal erzählt, aber ich wiederhole mich. Ich war mal kurz nach dem Kommunismus in Armenien, also ich kann kein Wort Armenisch lesen, das sind wirklich Nudeln. Und ich hatte Hunger, also irgendwo riecht's gut, ich komme rein, da ist ein Restaurant. Okay, aber richtig muffig, also muffiger geht's nicht. Könnt ihr euch vorstellen, nach dem Kommunismus in Armenien im Winter. Da sitzen ein paar Leute, trinken ihr Bier oder irgendwas, Schnaps, und ich bin da. Nach 10 Minuten, also ja, ich komme rein, alle drehen sich um. Gucken mich so an, als würde ich aus Jupiter kommen. Wahrscheinlich ist noch nie ein Gast in dieser Kneipe gekommen. Das sind die gleichen Leute seit 100 Jahren, so eigentlich ganz, aber. Und dann kommt die Kellnerin, so, was wollen Sie? Kuli, ich kann nichts lesen, ja, Pizza, denn Pizza ist international, ne? Schreibt sie auf, völlig unfreundlich, guck mich nicht an, frag gar nichts. Bang! Wie fühlt man sich so? Hat man keine Lust wiederzukommen, oder? Mir auch vor kurzem passiert. Ich war in einem, weiß nicht, wo das war. Ich park mit meiner Frau und da war so ein Bioladen, so ein Reformhaus. Oh, da hatten wir Lust, was zu kaufen. Der Mann war derart unfreundlich an der Kasse. Kennt ihr das? Du gehst einkaufen, du gehst shoppen, irgendein Mediamarkt, du willst beraten werden. Und der Mann, der ist in Eindruck, der gibt dir die Botschaft, ey, wann gehst du endlich weg, ne? Und wisst ihr was? Ich habe dieses Gefühl schon mal in Adventgemeinden gehabt. Da kommt jemand zum ersten Mal, drehen sich alle um. Ich komme zum ersten Mal als Gast, Leute gucken an. Da können wir also Stories erzählen, da muss man darüber lachen. Ich war in einer Gemeinde mal, ich kam zu früh, weil ich wusste nicht, wo das ist, also. Und die Gemeinde ist total leer, setzt mich hin und bang, da haut mir jemand in den Rücken, so eine alte Dame, die sagt, das ist mein Platz hier. Die Gemeinde war total leer, ne? Und irgendwann kam jemand, wer bist du? Ich sage, ja, ich bin Missionar in Afrika, damals Nordafrika. Ah, oh, kannst du die Predigt machen? Ja. Na, der Predigt kommt, die Schwester entschuldigt sich. Die sagt, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du der Prediger bist. In einer anderen Gemeinde, meine Frau und ich waren unterwegs und von Norddeutschland nach Kroatien und wir wollten über Tschechien aus irgendeinem Grund und auf einmal wollten wir die Tschechen nicht reinlassen. Das war noch Zeit des Kommunismus. Also was machen wir? Wir fahren weiter, kommen bis Salzburg. Ah, oh, sorry, jetzt habe ich es gesagt. Sorry. Und wir waren im Rucksack und Blue Jeans in die Gemeinde. Und die haben uns rausgeschmissen. Und der Clou war, damals war ich Missionar in Thailand, da war mein Bild auf dem Cover von Zeichen der Zeit und da war so ein Poster in meinem Kopf in der Gemeinde. Und ich sage den Leuten, hier, das bin ich. Nee, so können sie nicht kommen. Toll, super Gefühl, ne? Prediger, Pech gehabt, muss ich einfach zwischendurch in eine Gemeinde. Entschuldigung. So, das sind natürlich ganz schlechte Beispiele und das passiert in Schweinfurt nicht. Und doch müssen wir super aufpassen, dass es einfach grundsätzlich darum geht, mein Haus soll ein Haus, ein Gebetshaus für alle Völker sein. Auch für die, die anders riechen, anders aussehen, anders glauben. Anders beten, anders singen. Manche singen falsch, manche singen laut, manche tanzen rum. Manche kennen unsere Spielregeln nicht. Ja, so what? Das ist die Frage. Und vielleicht bringt jemand seinen Freund aus irgendeinem Arbeitskreis, irgendeine andere Kirche oder so. Ja, das ist dein Freund, du kümmerst dich um den. Kennt ihr das auch? Ja, das ist dein Besuch. Und der liebe Gast, der bleibt ein Jahr in der Gemeinde und jeden Sabbat fragen die Leute, Entschuldigung, wie heißen Sie denn? Alles erlebt. Das Problem ist, in diesem Gleichnis, das Problem, was wir alle haben, das große Problem der Menschheit heißt, die Suppe meiner Mutter ist die beste. Das ist ein Riesenproblem, man nennt das Ethnozentrismus. Das heißt, das ist ein Problem, weil es mal schmeckt. Also die Suppe meiner Mutter war klasse. Aber folglich ist die Suppe deiner Mutter nicht gut. Das ist das Problem. Kinder in der Schule, wenn jemand anders aussieht, zu groß, zu klein, zu dick, andere Farbe, komisch, automatisch die Reaktion, die man Rassismus nennt, es ist in uns drin. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Das ist automatisch. Und Gott möchte uns hier sagen, es ist unsere Aufgabe, und so zu ändern, dass der Gast sich wohlfühlt. Das ist hier das Thema. Ihr kennt die Firma Apple. Hier, iPhone. Wisst ihr, dass diese Firma mal fast pleite gegangen ist, vor ein paar Jahren. Die war kurz vor der Pleite. Weil sie einen Werbespruch gemacht hat, der die Aktien sofort nach unten gebracht hat. Und der Spruch war, if you want to use your products, you have to learn a language. Was heißt das? Wenn ihr unsere Produkte wollt, müsst ihr unsere Sprache lernen. Völliger Unsinn. Geh mal zu McDonald's. Nimm mal eine Tüte mit diesen kleinen Dingen für die Kinder, so Plastik. Da steht in 25 Sprachen mindestens nicht geeignet, also die Tüte ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Warum steht es in Katalanisch und Lettisch und Irisch und was weiß ich was? Warum? Gibt es eine Botschaft? Wir sprechen eure Sprache. Das hast du auf jede Packung vom Klodeckel beim Baumarkt auch. In allen Sprachen. Die wollen nur zeigen, wir sprechen deine Sprache. Ihr könnt nach Mostar gehen in Bosnien. Da gibt es eine Brücke der Versöhnung. Da steht eine Plakette von der UNO in 3 Sprachen. Kroatisch, Serbisch, Bosnisch. Zwischen Bosnisch und Kroatisch ist exakt ein Wortunterschied. Aber hier ist eine Botschaft. Wegen diesem einen Wort nehmen wir dich ernst. Und ich finde das genial, dass die Bibel auch so ist, der Gast ist König. Ich gebe meinen Platz für den Gast, so wie Jesus seinen Platz im Himmel für dich gibt. Darum geht es in diesem Gleichnis. Und das sind meine konkrete Fragen, die ein bisschen hart sind. Ich weiß es. Und bitte nimm das nicht als Kritik, sondern ich bin sehr dankbar, Adventist zu sein. Super Adventist. Aber was mache ich, wenn ein Charismatiker in meine Gemeinde kommt? In meinem Gebetskreis, wo drei People sich treffen, wo der Prediger vielleicht sagt, wir werden noch ein kurzes Gebet sprechen, der Charismatiker betet 10 Minuten. Was mache ich damit? Wirklich ein Zeugen Jehovas, der den Sabbat erkennt, er hat seine Arbeitszeit um die Hälfte reduziert, um zu missionieren, das ist bei Zeugen Jehovas gang und gäbe. Wie erkläre ich ihm, dass er jetzt weniger missionieren soll? Weil bei uns Missionsarbeit eine Randaktivität ist. Ein guter Freund von mir, der Abdurrahman, wie sein Name heißt, ist ein Moslem, der steht um 5 Uhr morgens auf zu beten. Er betet gerne. Nach dem Gebet bleibt er sitzen, studiert eine Stunde den Koran, aus Freude. Wie erkläre ich ihm, dass ich die Bibel noch nicht auswendig kann, obwohl ich Pastor bin? Ich kenne übrigens eine Frau, die die ganze Bibel auswendig kennt. Wir sagen natürlich, naja, der Katholik, der macht so aus Angst vor Gott. Ich habe eine katholische Theologin getauft in Norddeutschland. Sie ist Adventistin geworden. Ich habe sie gefragt, wie fühlst du dich in der Adventgemeinde? Sie sagt, Botschaft, wunderbar. Aber da wird man so mit Information gedröhnt. Er sagt, voll Programm, ich habe keine Zeit, Gott zu erleben. Können wir von diesen Leuten lernen oder sagen wir einfach, naja, die machen es aus Pflicht, aus Angst? Woher weißt du das? Woher wissen wir, dass ein Hindu, ein Moslem, ein Katholik oder so, im Zeugen Jehovas, nur aus Druck das tun, was sie tun? Woher, wie sind wir überhaupt berechtigt, das zu sagen? Und das ist ein heißes Thema, weil ich selber Missionar war und ich habe manchmal auch meinem Chef bei der Division oder sonst wo andere Kirchen genannt als Beispiel. Das war tabu. Wir wollen nichts hören von den anderen. Großer Fehler. Wir können von den anderen wirklich lernen. Ich kam als junger Missionar auch in die Türkei. Ich hatte noch Haar auf dem Kopf. Ich dachte, ich weiß alles. Ich habe viel gelernt von den Türken, von den Muslimen. Das heißt, der unbequem ist, ist eigentlich der Suchende. Und meine Aufgabe ist, die Tür aufzumachen. Ganz einfach. Die gute Nachricht in diesem Text ist im Vers 4. Sorry, das ist Punkt 4 hier. Das ist also im Vers 8. Jesus sagt, ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Ich liebe dieses Wort. Wegen seines unverschämten Drängens. Ist es nicht schön? Der andere wird laut. Das ist genau im Griechischen das Gegenteil von, wenn Jesus sagt, mit den Jüngern, komm, wir gehen mal beiseite zu beten oder uns ausruhen. Genau das Gegenteil ist es hier im Griechischen. Jemand, der einfach nicht locker lässt, sondern einfach mal laut wird. Aber wie laut müssen die Leute sein? Ich möchte kein Beispiel aus Deutschland geben, um nicht dazu treten, aber ich war vor kurzem in Oman. Oman, das war vor 30 Jahren, da war nichts, keine Straße, nur Kamel. Heute ist alles Hightech. Der junge Sultan von Oman wendet sich an den Westen und sagt, wir suchen jemanden, der uns die Erziehung und die Gesundheitsabteilungen aufbaut. Wären wir nicht die Adventisten die erst gewesen? Geschwiegen. In Iran fragt ein Mullah nach Christen, die in einer Doktorarbeit schreiben, weil die waren Christen. Wo sind wir? könnte so viele Beispiele geben. Aber nicht zuletzt diese Woche, 1700 Jahre Sonntag. Und das wird dieses Jahr, für das ganze Jahr, gepusht. Das haben die ganz klar gesagt. Wo sind wir? Leserbriefe, was kostet das? Gar nicht, wir kommen noch darauf heute Nachmittag. Es scheint, dass Gott uns offene Türen gibt, uns provoziert. Und, tja, wer von uns? Das Happy End kommt noch, das unverschämte Drängen. Die Menschen lassen nicht locker. Und das ist auch gut so. Was mich wundert, ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die nicht mehr nach der Wahrheit fragen, sondern nach dem Glück. Habt ihr das erlebt? Vor kurzem wurden Leute getauft, nicht weit von mir. Die sind durch die Straßen gegangen. Und die haben gesagt, wir suchen nach glücklichen Menschen. Nach Gesichtern, die etwas ausstrahlen. Und da sind die auf Adventisten getroffen und haben gesagt, Entschuldigung, darf ich mal eine Frage stellen? Sie sehen doch so glücklich aus. Wieso? Wir wollen so sein wie Sie. Sie sind Adventist geworden. Das ist nicht schön. Die Zeit kommt, wo die Erde bebt, wo die Menschen kommen, wo unsere Welt ein bisschen gestört wird. Nochmal, Gott ist bereit. Bin ich bereit, die Tür aufzumachen? Das ist so eine kleine Einleitung für heute Nachmittag. Und damit möchte ich ein bisschen mehr in die Thematik kommen. Der Untertitel heißt, das Zusammenbrechen oder Einstürzen der Kathedrale. Was heißt das wieder? Dazu ein Text aus der Apostelgeschichte. Da könnte man auch mehr lesen davon, aber eins unter vielen. Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 19. Und das Thema, was ich bringe, hat mit Corona zu tun, denn, ihr werdet gleich sehen, Apostelgeschichte 11, Vers 19, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, ging bis nach Phönizien, Zypern, Antiochia und so weiter und verkündigten das Wort. Dieser Text gibt es auch in der Apostelgeschichte 8, glaube ich, ja. Nachdem Stephanus gesteinigt wurde. Die Gemeinde wurde zerstreut. Jetzt müssen wir uns vorstellen. Die Gemeinde in Jerusalem ist riesig groß, schön gewachsen, tausende von Leuten. Die aßen jeden Tag herrlich, oder? Da wären wir gern dabei. Und auf einmal ist die Gemeinde dicht, auf gut Deutsch gesagt. Meine Lieben, was ist euer Plan B, wenn morgen wir uns hier in Deutschland, ich rede nicht von Nordkorea, ich rede von Deutschland. Die Gründe sind egal, aber wenn wir uns morgen oder nächsten Sabbat nicht mehr treffen können, gar nicht. Habt ihr darüber nachgedacht? Naja, gut, wir haben Zoom, ne? Zoom-Gottesdienst. Super, habe ich gerne. Ja, was machen wir, wenn kein Internet mehr ist? Was machen wir, wenn Social Distancing wächst? Dass wir alle vielleicht mal in einem Käfig sind, wie die Hühner. Übertreibe ein bisschen, aber wer weiß, was alles auf uns zukommt. Die Gemeinde wurde zerstreut. Wie lief das? Standen die Leute da und sagen, ja, was machen wir jetzt? Der eine sagte, ich habe eine Scheune hier, 10 Kilometer hinter dem Bäcker. Nächsten Sabbat alle dort. Und da kamen sie in die Scheune. Die Stimmung, die war wie bei den Pfadfindern, wenn es regnet, ne, in der Hütte. Oder in den Bergen, wo wir alle beim Schneesturm in der kleinen Hütte sind. Das Mief, das wir alle zusammen. Aber es ist so herrlich, oder? Kennt ihr das? Und auf einmal sagt einer, Petrus, kannst du nochmal erzählen, wie das war, als du mit Jesus warst und das, erzähl nochmal. Die haben die Geschichte tausendmal gehört, aber erzähl es nochmal. Und jeder predigt. Und so schreibt Paulus an fast alle Gemeinden, grüß die Gemeinde in deinem Haus oder in dem Haus von dem und dem. Die Stadt Rom war so voll von Hausgemeinden, dass jemand gesagt hat, wenn man das Christentum ausrotten wollte, dann müsste man die ganze Stadt zerstören. Hausgemeinde. Wie viel Gemeinde gibt es in Schweinfurt? So viel, wie ihr hier seid. Dein Haus, das ist deine Gemeinde. Das ist das biblische Konzept. Du, deine Familie, deine Nachbarn, alle, die du per Du kennst, das ist deine Gemeinde. Was wir hier haben, ist lediglich, dass wir uns ermutigen, Gott loben, was heißt nur, das ist schon viel, und uns schulen lassen. Schulung, das ist das, was wichtig ist. Aber die Gemeinde, das ist dein Haus. Social Distancing. Okay? Wir dürfen nur eine Person besuchen, dann lass uns doch besuchen. Wir haben offene Türen im Moment. Die Menschen suchen nach der Wahrheit. Wir wissen nicht, wie lange in der UdSSR, Albanien, das ging offen und dann wieder zu. Irgendwann kam der Materialismus. Jetzt sind die Menschen offen. Aber leider hat Konstantin die Kathedrale erfunden. Kathedrale heißt die große Gemeinde. Da gibt's die Laien, das sind die Gemeindeglieder, die keine Ahnung haben. Und da gibt's die Profis, den Klerus. Das sind die Gescheiten, die haben studiert. Und wenn die irgendwo kommt, Herr Pastor, Sie beten ja, Sie können das besser. Sie antworten die Frage und die anderen. Ellen White schon hat damals gesagt, die Prediger haben die Gemeinden entmündigt. Entmündigt. Ein berühmter Prediger, HMS Richard, der Gründer der Voice of Prophecy, also der Stimme der Hoffnung, sagte, als er jung war, it would have been a shame as a pastor to take care of a church. Es wäre als Prediger eine Schande gewesen, sich um eine Gemeinde zu kümmern. Die Prediger waren da, um Gemeinde zu gründen. Die Vereinigung war da, um neu Land zu machen. Die Division war da, um neue Länder zu eröffnen. Du bist die Gemeinde. Das ist die Urgemeinde. Und meine Lieben, wir haben die Chance jetzt. Nichts gegen Prediger, nichts gegen Vereinigung. Aber wir haben die Chance, endlich wieder zurück, so wie hier, zu dem biblischen Modell zu gehen, weg von der großen Kathedrale, von der U-Boot-Gemeinde, wo man sich so wohl fühlt und so schön untertauchen kann, in die Welt. Du und deine Nachbarn, dein Haus. Und ich möchte euch heute Nachmittag so ein paar Tipps geben, auf zwei Level. Erstens, wie die Gemeinde ist, zweitens, Mission. Die Gemeinde ist dein Haus. Und du kannst dieses Haus multiplizieren, so viel du willst. Warum? Ich erkläre euch. Nummer eins. Wenn wir Menschen treffen und hier einladen, Kochkurs, 5 Tage Plan, ich weiß nicht, was sie alles smart dann vorträgen. Wie viele Menschen kommen? Relativ wenig, oder? Warum gehen wir nicht zu den Leuten? Warum? Wenn es eine Autobahn von A nach B geht, bauen wir eine neue Autobahn. Wir produzieren Literatur, kostet viel Geld, schwer zu verteilen. Dabei gibt es eine Menge Zeitungen und Zeitschriften und Foren im Internet, die kostenlos und dankbar Leserbriefe und Kommentare annehmen würden. Wisst ihr, wie viel im Internet, wie viele Seiten es gibt, allein von der katholischen Kirche? Da kann man auch die Muslim nehmen und die Zeugen Jehovas und die Mormonen und wer auch immer. Seiten, die herausfordern, ob das jetzt die Verteidigung des Sonntags ist oder egal was. Wo sind wir? Vor kurzem schreibt eine Moschee in Deutschland zu den Leuten, also zu ihren Leuten, es ist eine Sünde, frohe Weihnachten zu wünschen, weil Jesus bla bla und so weiter. Also voll dagegen. Schickt mir natürlich jemand, das war, den kennt ihr, den Frank Brender, sagt, Silvan, du musst was schreiben, hätte was so machen können. Also habe ich mich hingesetzt, habe ich der Moschee geschrieben. Ganz freundlich. Gleich veröffentlicht auf ihr Webpage, überall. Prompt ruft der Imam an und bedankt sich und sagt, ah oh Mensch, ich habe es nicht gewusst und das ist so toll, ich will das rechtfertigen. Und ich wusste nicht, dass die Leute brauchen Informationen. Gestern war ich in einem Zoom-Meeting mit der evangelischen Kirche um 15 Uhr. 17 Uhr. Ich habe die meisten Fragen gestellt. Die Leute haben gesagt, oh, tolle Frage, so, ne? Wir haben nichts zu verstecken. Wir haben die Wahrheit, wie so schön sein. Dann lass uns unser Licht leuchten lassen. Oder wir versuchen, Bibelkreise zu machen. Wunderbar, nichts dagegen. Aber wie viele Bibelkreise gibt es hier in Schweinfurt? Baptisten, Methodisten, Pfingstler, was weiß ich was, Katholiken. Lass uns doch dahin gehen. Nicht jetzt um gleich, boom, sondern einfach um diese Autobahnen zu nutzen, die schon da sind. Es kostet nichts. Das ist so wichtig. Kommen wir aber noch dazu ein bisschen später. Das zweite ist, wenn wir Menschen einladen, schwellen Angst und alles. Warum gehen wir nicht zu den Leuten? Ich habe mal mehrere 5 Tage Pläne gemacht früher. Und da war eine Frau, die sagt, ja, jetzt werde ich zu dick, wie mache ich das? Ich sage, ja, dann machen wir einen Kochkurs. 2 Möglichkeiten. Ich kann sagen, okay, wir machen einen Kochkurs in der Gemeinde, ja, eine wunderschöne Küche da unten. Prima. Ich kann aber genau sagen, finden Sie 5 Leute und ich mache einen Kochkurs bei Ihnen. Was habe ich gemacht? Ich habe eine Gemeinde gegründet. Die Frau kümmert sich um die Werbung und sogar um das Putzen. Die freut sich. Ich mache einen Kochkurs bei Ihnen, wenn Sie 5 Leute finden oder 6 oder was. Ich gebe Englischunterricht, wenn Sie 5 andere Leute finden. Und da bist du bei den Leuten. Und langsam entsteht eine Gemeinde. Das sind nicht Leute, die aus ihrem Umfeld rausgenommen werden, rausgepickt werden und hierher kommen, sondern sie sind Leute, die in ihrem Umfeld bleiben. Und du kommst rein als Gast und langsam führst du die Leute zu Jesus. Ganz langsam. Nach dem Kochkurs wird gegessen. Darf ich ein Tischgebet sprechen? Ganz kurz, nicht gleich großer Kampf, ne? Langsam. Die Leute merken, du bist anders. Du bist ein fröhlicher Mensch. Du liebst sie und du liebst Gott. Mehr brauchst du nicht. Das ist das Haus beim anderen. Schulung, genauso. Meine Frau, die hat zu Hause, wie wahrscheinlich jeder von euch, so ein paar Tupperware. Kennt ihr diese Ding aus Plastik da? Und einmal sagte sie, da ist ein Deckel kaputt. Kannst du mal dahin, die Adresse rausgesucht, ich komme dahin, Tupperware, irgendwas. Das war eine Schulung, wusste ich nicht. Ich komme rein, 200 Frauen, ich war der einzige Mann. Ich wollte nur einen Deckel wechseln. In 3 Minuten war ich auf der Bühne. Per Du. Das ist hier Sylvain Romain. Ja, ich will nur einen Deckel haben. Und da kommt Schulung. Also, Martha, komm mal hoch. Zeig mal, wie du deine Sachen verkaufst. Komm, so eine alte, klapprige Oma. Ja, wenn man so umdreht, kann man Pfannkuchen machen und so kann man Smoothie machen, irgend sowas. Ne? Also, alles zittert. Und die ganze Bande brüllt. Wow, du machst das so toll. Die Frau fühlt sich wie Arnold Schwarzenegger. Und da geht sie und verkauft ihr Zeug. Das ist Schulung. Ich habe mir gedacht, ey, warum machen wir das nicht bei uns? Und wisst ihr was? Wir haben's. Das ist Sabbatschule. Die Kinder, das waren Jugendliche, unter 20 Jahre alt, die haben die Sabbatschule gegründet, nicht als Smalltalk, man redet über irgendwas, streitet man sie ein bisschen und da kommt die Gabensammlung, Missionsbericht und keiner weiß mehr, was wir da gesprochen haben. Das ist oft so. Sondern das war Schulung. Und wisst ihr, wer uns das abgeklaut hat? Die Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas haben uns das abgeguckt. Die geben so ein Heft und sagen so, nächste Woche Thema Todauferstehung. Okay, jeder liest ein Ding und dann, also pass auf, du kommst hier und du kommst hier. Also du bist die Heidin, du bist der Zeuge. Jetzt zeig mal, was ihr könnt. Und jetzt geht's los, Rollenspiel. Und dann sagen sie die anderen so, wie war das? Wie habt ihr euch gefühlt erstmal? Wie hast du dich gefühlt? Ja, das und so. Kinder, alle, kommt, wir machen's. Wie hast du dich gefühlt? Wie war das? Ja, also ich denke, bei diesem Argument, das war nicht echt. Also deine Körpersprache und deine Worte, die waren nicht stimmig. Also da, mach's nochmal. Oder dein Blick war falsch. Oder, und da wird geübt. Und da gehen die Leute an die Tür und die sind top. Die sind geschult. Geschult wie 3 Räuber, die sich geeinigt haben, wir rauben eine Bank aus. Schlechtes Beispiel. Aber was machen die? Die sind eine verschworene Gruppe. total ehrlich zueinander und sagen, dein Parfum, der wird uns verraten. Deine Stöckelschuhe, die werden uns verraten. Und die üben und die verstehen, sie sind offen zueinander. Das ist Sabbatschule gewesen. Leute, wir haben die Chance, jetzt kommt Corona, alles neu. Lass uns doch zurück zu diesem ganz einfachen Schulungs-Motivationstraining Hausgemeinde. Noch etwas zu Hausgemeinde. Wie wirbt Tupperware? Wie werben diese ganzen Multilevel-Marketing-Dinger? Kennt ihr ja. Amway, was es alles gibt. Die machen ganz einfach. Du machst eine Liste von allen Leuten, die du per Du kennst. Die Nachbarin, die Postbotin, die Mutter vom Freund deiner Tochter in der Schule. Machst du eine Liste. Und jetzt lädst du die Leute zu dir ein. Hast ein Produkt, irgendwelche Töpfe, egal was, Waschmittel, egal. Und wenn das den Leuten gefällt, du sagst, pass mal auf, das Produkt ist gut und du kannst auch Geld verdienen. Nämlich, wenn du verkaufst und die Leute verkaufen, ne, und da kriegst du also Prozente, ne, Pyramiden. Ja, was hat Jesus gemacht? Ey, genau das Gleiche. Jesus hat ein super Produkt, das ist das Evangelium. Er gibt es an 12 Leute kostenlos und sagt so, jetzt geht in die Welt. Und das ist Pyramidensystem. Die größte Kirche der Welt in Korea arbeitet nach dem Prinzip, dass der Prediger sich nur, also die Gemeinde hat, ich glaube, 1 Million Glieder, also der Wahnsinn, ich weiß nicht mehr. Aber wisst ihr, um wie viele Leute sich der Prediger kümmert? Um 10 Leute. Nicht 11, nicht 10. Wenn einer krank ist, dann rennt nicht jeder ins Krankenhaus. Nur 10 Leute. Und jeder dieser Leute kümmert sich um 10 Leute, mehr nicht. Und so weiter. Und ob jetzt die Gemeinde 10 Leute oder 100 oder 100 Millionen hat, ist egal. Das ist Multilevel-Marketing. Und ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn wir es als Gemeinde machen? Ich habe es in einer Gemeinde probiert. Leider wurde ich versetzt. Schade. Die Gemeinde hat voll mitgemacht. Wir haben gesagt, wir treffen uns alle 2 Wochen und planen das. Erstens, du hast 2 Wochen, um dir eine Liste zu machen, alle Leute, die du per Du kennst. Und wir beten für diese Leute. So, und jetzt, wie sprechen wir diese Leute an? Haben wir einen Plan gemacht. Wir haben gesagt, naja, wenn wir gleich mit einem großen Kampf kommen, naja, ist nie so gut. Idee, wir gehen zu den Leuten und wir bitten um Hilfe. Ich nenne das Hammer-Evangelisation. Liebe Nachbarin, haben Sie einen Hammer für mich? Ein Schraubenzieher. Ich bin 2 Wochen weg, können Sie sich um meine Pflanzen kümmern? Ich höre, dass jemand Klavier spielt bei euch. Kann ich auch mal rüber spielen? Meine Tochter hat Geburtstag. Das war eine super Idee. Was sagen die Leute, wenn wir um Hilfe bitten? Selbstverständlich, alle wollen helfen. Ich weiß noch, nach dem Kolonialismus hatten wir eine kleine Gemeinde im Schwabenland, Evangelisation, kein Mensch. Und dann haben wir so eine Anzeige in die Zeitung gemacht. Wer hat Kleider für Russland? Die Leute standen alle Schlange am Sonntag früh. Die Leute wollen helfen. Jeder will helfen. Wenn wir was Gutes tun für die Gesellschaft. Also du gehst zum Nachbarn und nicht, ja, ich, also, super, ich werde dir helfen. Nein, nein, ich bin arm, ich kann keinen Reifen wechseln, ich habe keinen Schraubenzieher, ich weiß gar nicht. Bitte helfen Sie mir. Ja, selbstverständlich. Das ist die Stufe 1. Zweite Stufe, vielen Dank. Wie kann ich mich erkenntlich machen? 10 Euro? Nein, 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 kein Geld, bloß nicht, nein, nein. Okay, gut, dann kommen Sie rüber. Stück Kuchen. Zack, haben wir. Die Leute trauen sich nicht, Nein zu sagen, weil die dich nicht beleidigen wollen. Natürlich erwarten sie gar nichts, aber du bist so nett und du willst doch was Gutes tun. Naja, dann tu was Gutes, mach einen Kuchen, ich komme rüber. Und jetzt ist alles okay. Und dann ganz langsam vor dem Kuchen betet man und Leute, und lasst euch Zeit. Wir machen diesen Plan über, wie wär's mit 3 Jahren? 3 Jahre. Dass du sagst, aus den 20 Leuten, die ich per Du kennst, werde ich eine Person zur Taufe bringen. Eine Person nur. Das heißt, die Gemeinde verdoppelt sich alle 3 Jahre. Philippinen wahrscheinlich alle 3 Wochen, aber hier sagen wir 3 Jahre. Wir pflanzen keine Salate, sondern Apfelbäume. Das dauert ein bisschen länger. Wenn die Gemeinde, wenn 10 Leute hier mitmachen, 10 Leute, Die Gemeinde verdoppelt sich alle 3 Jahre. Wo sind wir in 30 Jahren? Da rechnet man da. 10 mal 2 hoch 10, das macht 10.000 Leute. Können wir mal rechnen. Und ich weiß noch, als ich klein war, bei den Pfadfindern haben wir gelernt, die gute Nachricht in dieser Generation, in der ganzen Welt. Generation 30 Jahre. Haben wir als Gemeinde eine 30-jährige Planung? Oder sind wir wie der Hase, der abends zu so eine riesen Evangelisation macht, viel Geld verpulvert und dort die Schildkröte, die ganz langsam, aber stetig diesen Plan oder einen anderen verfolgt und dort zum Ziel bringt. Leute, eine Person zu Jesus zu bringen in 3 Jahren, das ist bestimmt euer Wunsch, oder? Ellen White sagt, das Zeichen einer echten Bekehrung ist der Wunsch, eine Person zu Jesus zu bringen. Schreibt sie. Machen wir das. Ich wünsche mir, ich könnte das machen mit euch. Das ist super. Ganz einfach, easy. Ihr trefft euch, ihr betet konkret und macht das. Das ist weg von der Kathedrale. Das ist du und deine Nachbarn. Das ist dein Haus. Wenn morgen, Gott bewahre, aber es könnte sein, die Gemeinden in Deutschland geschlossen bleiben müssen. Da sind wir hier wie in der Apostelgeschichte Kapitel 11. Die Leute wurden zerstreut und gingen überall. Und ich muss euch sagen, es war für die Urgemeinde ein großer Segen. Und ich bin gespannt, wie wir diese Corona-Krise nutzen. Ich denke, da ist Potenzial. Also was nehmen wir für diese erste Stunde? Erstens, neue Menschen stören. Vielleicht wie ein Baby ein bisschen stört, wenn es kommt, weil es in der Nacht schreit und die Windel voll macht. Jeder Mensch, der neu kommt, bringt seine Probleme mit. Aber wir haben Brot. Wir haben Brot. Wir haben genug. Und ich bin froh, dass in der Zukunft Menschen kommen werden und drängen werden, mich aus meinem Komfort rausbringen. Und dass die Gemeinde, die echte Gemeinde, du und deine Nachbarn, wächst. Und dass in Schweinfurt 10, 20, 30 Adventgemeinden entstehen. Und so Gott will, die Gemeinde sich schneller verdoppelt als alle 3 Jahre. Ich weiß es nicht. Okay, das sind so ein paar Ideen. So, danach, wenn nicht noch ein anderes Konzept bringen, ganz einfach, easy. Und danke euch erstmal für das Zuhören. Habt ihr vielleicht eine Frage dazu? Vielleicht wäre es mal interessant, so ein bisschen in die Diskussion zu kommen. Wie ihr denkt, weiß ich, vielleicht bin ich ein Spinner, ich habe keine was sagt ihr dazu? Könnt ihr euch sowas vorstellen? Gibt es ein Ja, aber? Habt ihr es schon mal probiert? Ja, ich sehe schon in der Hand hier. Ja. Dachl. Komm, hallo. Komm. Ja. Schön, Amira. Herzlich willkommen. Ahlan wa sahlan. Super, dass du da bist. Ja, musst du arbeiten, lange Zeit, ne? Ja, erzähl es mir nachher, ja. Wir reden gerade darüber, wie man über gerade Corona, diese Situation, neue Wege finden kann. Na, positiv, wir reden positiv jetzt. Und da sagt meine liebe Schwester hier, zum Beispiel über WhatsApp oder Facebook kann man ganz viele Leute kontaktieren. Interessant, über Facebook, wie Leute, die ich seit Jahren nicht mehr kenne, aus der Jugend, die melden sich auf einmal. Ne? Komisch, die Leute suchen so nach irgendwas. Ja, ist das, was du sagen wolltest? Ja. 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 Ellen White hat gesagt, wir sollen nur über die Liebe Gottes reden, bis die Menschen selber fragen, was soll ich tun? Ja, manchmal brauchen wir viel Zeit als Menschen. Aber alles, was wir tun, kann nur aus Liebe sein. Sonst geben wir dem Teufel recht. Gott ist ein Tyrann, der will, dass wir lieb sind, damit wir eine Karotte bekommen am Schluss. Das ist nicht das, was Gott will. Ja? Ja. Ja. Ja, absolut. Ja. 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 Ja, absolut. Also ich möchte nicht an dieser Stelle so einen Crashkurs in Evangelisation machen. Die Versuchung ist sehr groß, natürlich. Mir geht es nur um das Prinzip, dass die Zeit gekommen ist, gerade mit Social Distancing, dass Menschen Kontakt suchen. Ob das jetzt über Facebook, WhatsApp ist oder über den Zaun im Garten jetzt im Frühling oder wie auch immer, dass wir das wirklich nutzen sein. Oder gerade in der Not, dass wir zu anderen Menschen gehen und sie um einen Schraubenzieher bitten oder irgendwas und einfach mal diese Gelegenheit nutzen, die wir haben, uns zu Hause zu versammeln, wenn es nicht anders geht. Ja, du darfst natürlich. Kann er was? Doch, positiv ist zum Beispiel, dass je mehr Sozialdistanzing es gibt, desto mehr suchen die Leute nach Kontakt. Ist auch gut. Ja, ist auch gut. Ja. Okay, gut. Ich gucke auf die Uhr, 3:30. Sollen wir eine kleine Pause machen? Meine Tochter ist da, Amira, das ist Sophie. Und du willst das Lied singen für uns? Und dann, wenn wir ein kurzes Thema haben, und dann, ich denke, das.